lautes Hatschi ist dieser Tage häufig zu hören. Verursacher sind immer noch diverse Viren. Die Influenza-Welle, also die echte Grippe, hat zwar ihren Höhepunkt überschritten, sorgt aber immer noch für zahlreiche Krankenstände, wie auch zahlreiche andere respiratorische Krankheitserreger. Und neben diesen verbreiten sich auch schon diverse Allergene, also Pollen. Hasel und Erle machen Allergikerinnen und Allergikern mittlerweile schon zu schaffen. Und damit hallo bei Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und heute im Podcast zu Gast ist wieder Markus Berger. Er ist Mediziner und federführend beim Verein Österreichischer Polleninformationsdienst zugange. Hallo Dr. Berger.
Grüß Gott. Hallo.
Beginnen wir mit der aktuellen Lage. Was macht denn Allergikerinnen und Allergiker und Allergikern, dass ich es rausbringe, in Österreich dieser Tage zu schaffen?
Wir haben jetzt die ersten Spitzenbelastungen durch die Frühblüher, also Erle und Hasel, hinter uns. Da haben wir jetzt in der vergangenen Woche mit den super warmen Temperaturen die Maximalwerte mal erreicht. Die Hasel zieht sich jetzt langsam in höhere Regionen ab. Das heißt, von den Niederungen wie Wien zum Beispiel haben wir jetzt in den höheren Regionen die Haselbelastungen. Und aktuell macht noch die Erle die Hauptbelastungen. Wobei wir auch schon an vereinzelten Standorten, wo es wirklich, wirklich warm ist, also so Verkehrsinseln zum Beispiel, sehen wir auch schon lokale Eschenbelastungen.
Ist das, ich meine, Österreich ist doch recht divers. Wir haben Berge, wir haben Täler, wir haben im Burgenland irgendwie die pannonische Tiefebene. Wie ist es denn regional unterschiedlich? Sind große Unterschiede, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Steiermark und Kärnten denke?
Ja, es gibt durchaus große Unterschiede. Deswegen brauchen wir auch in allen Bundesländern einen lokalen Polleninformationsdienst, der dann alle Rückmeldungen an uns weiterschickt, weil wir natürlich nicht überall zur gleichen Zeit sein können. Im Prinzip, es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Pflanze man sich anschaut. Aber man kann im Allgemeinen von einem Ost-West-Gefälle ausgehen. Also im Osten wird es ja dann doch prinzipiell ein bisschen früher warm als im Westen und damit ist der Osten auch bei den Pollensaisonen immer um ein paar Tage bis eine Woche circa früher dran, als es der Westen dann wäre.
Wie viele Pollenallergikerinnen und Allergiker haben wir eigentlich aktuell in Österreich?
Die Zahlen unterscheiden sich da sehr, beziehungsweise gibt es jetzt auch keine top aktuelle Studie, was das angeht. Prinzipiell sagt man, dass circa die Hälfte der Kinder und ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung eine Allergie vorweisen.
Das ist gar nicht wenig. Und wenn man das jetzt kennt und Kinder hat, weil Sie Kinder auch gerade ansprechen, eine rinnende Nase oder Schnupfen bringen meine Kinder alle paar Tage irgendwie aus der Schule oder aus dem Kindergarten nach Hause. Wie erkenne ich denn den Unterschied zwischen einem Schnupfen oder einem Infekt, der vergeht, und einer Allergie?
Ja, die Thematik vor allem bei den Kindern ist ja doch recht schwierig. Ich bin ja neben meiner Tätigkeit im Allergiezentrum auch HNO-Arzt und sehe damit auch sehr viele verschnupfte Kinder, die ja auch oft dann diese im Volksmund bekannten Polypen zum Beispiel haben, dann eine durchgehende rinnende Nase haben, da wird es dann schon schwer zu unterscheiden. Prinzipiell muss man sich dann das halt über die Jahre anschauen, wann treten die Beschwerden auf. Wenn man es jetzt mit einem Infekt vergleichen möchte, können die Beschwerden sehr ähnlich sein, also rinnende Nase, tränende Augen, Niesreiz. Großer Unterschied ist, dass bei Infekten weit, weitaus häufiger das Fieber auftritt. Also bei Pollenallergien ist das wirklich unglaublich selten. Vor allem dann ein Fieber, das über mehrere Tage oder eine Woche andauert. Wenn einem als Elternteil auffällt, dass diese Beschwerden jährlich immer wieder so um dieselbe Zeit herum kommen, dann sollte man auf jeden Fall mal eine Allergie denken. Wir im Allergiezentrum, wenn wir da uns jetzt nicht so ganz klar sind, woher das kommen könnte, lassen dann sowieso auch nochmal dann zum Beispiel den HNO-Arzt draufschauen oder den Lungenfacharzt, ob das auch andere Gründe haben könnte.
Diagnostiziert wird ja eine Allergie mit dem Prick-Test, glaube ich, oder auch einem Bluttest. Zumindest war das bei meinem Sohn so. Wie funktioniert so ein Allergietest im Normalfall?
Genau, also das ist so die Standarddiagnostik, die wir durchführen. Natürlich am Anfang ein Arztgespräch, das ist bei der Allergie besonders wichtig, da wir die Beschwerden dann immer eben einem Zeitraum zuschreiben müssen. Man reagiert ja nicht auf Pollen per se, sondern es gibt Hasel, Erle, Birke. Man kann auf unterschiedliche Pollen reagieren, auf eine oder mehrere. Und da ist dann eben die sogenannte Anamnese, das Arztgespräch, ganz wichtig, um da den den Verursacher ausfindig zu machen. Danach kommt dann eben ein Skin-Prick-Test. Das bedeutet, die wichtigsten Allergene, die man sich anschauen will, werden als Tropfen auf die Haut gebracht und dann mit einer winzig kleinen Lanzette wird die Haut angeritzt, dass dieses Allergen reinkommt. Das klingt jetzt dramatisch, tut aber wirklich nicht weh. Das geht auch ohne Probleme bei kleinen Kindern. Mhm. 5, 4 Jahre, das geht alles. Also das tut wirklich nicht weh. Blutabnahme machen wir dann, wir zumindest standardmäßig schon gern dazu, dass wir uns die einzelnen Komponenten im Blut nochmal anschauen können. Die Allergenkomponenten ist jetzt aber für die Erstuntersuchung nicht zwingend notwendig.
Wenn ich jetzt als Elternteil oder auch selbst als Erwachsenen Verdacht habe, gehe ich zuerst zum Hausarzt mal mit dem Verdacht oder wo gehe ich hin?
Ja, Hausarzt auf jeden Fall, erster Ansprechpartner. Man muss auch sagen, wir in Wien, wo ich im Allergiezentrum arbeite, sind da ja auch gesegnet, was die Infrastruktur angeht. Wir haben gezielte Allergiezentren, in denen mehrere Fachdisziplinen, also Dermatologe, Hautarzt, Lungenfacharzt, HNO-Arzt arbeiten. Das ist in anderen Bundesländern jetzt nicht so gegeben, vor allem am Land natürlich, müssen sich dann einzelne Fachärzte auf das Thema spezialisieren. Das bedeutet, als erstes zum Hausarzt gehen. Wenn es ein Allergiezentrum gibt, wird der dorthin weiter überweisen und ansonsten muss man sich in seiner Umgebung einfach einen Facharzt mit dieser Expertise raussuchen. Das machen im Prinzip Hausärzte, Lungenfachärzte, HNO-Ärzte und auch Dermatologen.
Und Sie haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten vorher, aber wenn eine Allergie diagnostiziert ist und Sie sagen ja, es ist ja nicht die Pollenallergie per se, sondern Hasel oder, keine Ahnung, Gräser oder Ragweed, was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte nach einer Diagnose?
Die nächsten Schritte sind mal mit dem Patienten, der Patientin zu reden. Was bedeutet das? Wann sind die Beschwerden zu erwarten? Einerseits, die Therapie besteht ja aus 3 Säulen. Das heißt, erst einmal darauf aufmerksam machen, es gibt Tipps und Tricks, wie man den Ganzen aus dem Weg gehen kann. Da bin ich jetzt als Leiter des österreichischen Polleninformationsdienstes ja sehr versiert darauf, dass man diese sogenannte Allergenprävention mit Hilfsmitteln wie unseren Vorhersagen dann doch nochmal optimieren kann. Es gibt auch zahlreiche Tipps und Tricks für zu Hause und unterwegs, wie man die Beschwerden dann ohne Medikamente verringern kann. Die 2. Säule sind dann eben symptomatische Therapie. Das bedeutet Antihistaminika, Cortison-Nasenspray, Medikamente, die die Beschwerden verringern können, aber nicht die Allergie an sich heilen können. Und wenn man quasi mit diesen ersten beiden Säulen nicht adäquat zurechtkommt, also man hat die Beschwerden weiterhin oder man möchte einfach dennoch einen Schritt weiter gehen, dann gibt es noch die allergenspezifische Immuntherapie, heißt sie. Früher war sie auch im Volksmund als Hyposensibilisierung genannt oder Spritzenkur. Das ist quasi die Therapie bei der Allergie, wo man das Immunsystem auf das Allergen, auf das man reagiert, hintrainiert. Das gibt es entweder als Spritzenvariante oder als Tabletten für unter die Zunge.
Dann gehen wir es mal durch. Fangen wir mit Ihrer 1. Säule an, mit den Tipps und Tricks, wie ich die Allergene, also die Teilchen, die mein Immunsystem reizen und diese Symptome hervorrufen, wie ich die am besten meiden kann.
Ja, gerne. Die Auslöser für die Beschwerden sind ja die Pollenkörner, also was die Bäume und Gräserpflanzen ausstoßen für die Fortpflanzung. Und auf diesen Pollenkörnern auf der Oberfläche findet man dann diese Proteine, die Allergene, die die Beschwerden verursachen. Bedeutet, wenn man sich diese Pollenkörner bestmöglich fernhalten kann, dann entwickelt man gar keine Beschwerden. Das bedeutet, für zu Hause gibt es zum Beispiel Pollenschutzgitter, Luftreiniger. Das ist eine gute Kombination, um zumindest mal zu Hause auch im Sommer lüften zu können und dennoch möglichst wenig Allergene zu Hause zu haben. Da ist es dann auch empfehlenswert, die Kleidung direkt im Vorzimmer auszuziehen, schnell duschen zu gehen, Haare waschen, dass man alles, was man quasi mit in die Wohnung reinträgt, auch nicht weiter reinbringt, sondern im Vorzimmer liegen lässt. Da dann auch aufpassen, der Hund kann genauso Allergene ins Wohnzimmer bringen, also auch den möglichst gut abbürsten im Vorzimmer. Und wenn man dann doch rausgeht, was man ja natürlich bei so einem schönen Wetter gerne mal machen möchte, ist es wichtig, die aktuellen Vorhersagen zu beachten. Wir haben auch stundengenaue Vorhersagen, dass man sich so ein bisschen die Mittagspause zum Beispiel einplanen kann. Es zahlt sich aus, Sonnenbrille und Sonnenhut zu tragen, also alles, was so ein bisschen das Gesicht verdecken kann, das kann ein bisschen die Beschwerden verringern. Auch eine FFP2-Maske, wenn sie natürlich jetzt nicht beliebt ist, kann durchaus die Beschwerden verringern. Das ist ja auch Teil der Funktion dieser Maske. Und wenn wir noch über nicht-medikamentöse Maßnahmen reden, helfen auch Meersalzspray und Augentropfen, so mit Kochsalzlösung. Die enthalten kein Medikament, sind sondern nur Salz, Wasser und können so die Schleimhäute ein bisschen freispülen von den Pollen, die sich drauf befinden.
Wenn wir jetzt über nicht-medikamentöse Mittel der Wahl sprechen, hat eigentlich die Ernährung zum Beispiel auch einen Effekt, wie ich mich ernähre oder was anderes, an das ich jetzt vielleicht nicht denke?
Der ganze Lebensstil hat schon einen Einfluss auf die Allergie. Es ist da jetzt eine tatsächliche Aussage zu treffen, wie stark der Einfluss ist, ist schwierig. Sachen, die man nicht ändern kann und einen Einfluss haben, sind auf jeden Fall die Luftverschmutzung. Studien haben gezeigt, auch eine meiner Studien, dass das Ozon zum Beispiel die Beschwerden verstärken kann bei Allergikerinnen. Ozon an sich kann auch schon Schleimhäute reizen in hohen Konzentrationen. Also auch da kann man dann ohne Pollen zum Beispiel leichte Beschwerden entwickeln. Und Feinstaub, Schwefel und Stickstoffdioxid haben ebenso das Potenzial, da am Pollen selber was zu verändern. Und Sachen, die man beeinflussen kann, ja, eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport, halt so in dem Ausmaß, dass man natürlich jetzt nicht während der Hauptbelastungszeit laufen geht, aber halt ein gesunder Sport, gute Ernährung, möglichst wenig Stress, das kann schon einen positiven Effekt auf die Allergie haben, aber da darf man sich jetzt keine Erlösung der Beschwerden erwarten dadurch.
Wenn wir jetzt zu den Medikamenten kommen, also so die, ich kenne es von meinem Sohn, die gängigsten Symptome sind wirklich also dieser allergische Schnupfen, ein bisschen das Augenjucken, dann das Husten. Wenn sich das manifestiert, dann braucht man diesen Cortison-Inhalator. Aber was sind denn so die Medikamente für die gängigsten Symptome einer Pollenallergie?
Ja, da muss man unterscheiden, wie weit die Allergie schon fortgeschritten ist. Das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, warum man eine Allergie möglichst früh diagnostizieren sollte oder möglichst früh halt zum Arzt gehen sollte, Ärztin beim Verdacht ist, dass die Beschwerden anfangs hauptsächlich Augen und Nase betreffen, aber dann im Verlauf kann der sogenannte Etagenwechsel stattfinden und dann kriegt man ein allergisches Asthma dazu, was dann natürlich einerseits halt die Lebensqualität verringern kann und auch die Medikamenteneinnahme beeinflusst. Das heißt, für die Augen und Nase sind die zwei wirklich mit Abstand gängigsten Medikamente die Antihistaminika. Und der Cortison-Nasenspray, da sage ich immer gern dazu, bitte nicht vom Namen Cortison abschrecken lassen. Es ist ganz klar, dass man vermeiden möchte, dass möglichst viel Cortison geschluckt wird, aber diese Cortison-Nasensprays, die wirken nur lokal an der Nasenschleimhaut und machen nichts mit dem Cortison-Haushalt im Körper selber. Das heißt, die kann man ohne Probleme über einen längeren Zeitrahmen nehmen. Und mit diesen beiden Medikamenten kommen eigentlich die allermeisten Patienten zurecht. Und wenn nicht, dann wird eben die Immuntherapie empfohlen. Wenn es dann zu einem Asthma kommt, dann muss man sowieso zu einem Lungenfacharzt gehen und sich da noch dann weiter beraten lassen, was da ein adäquates Medikament für die Lunge wäre.
Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Immuntherapie. Jetzt ist es ja so, der beste Zeitpunkt ist ja, wenn man beginnt, wenn quasi gerade keine Pollensaison ist, oder?
Genau, ja. Das nennt man die präsaisonale Immuntherapie. Man muss da ein bisschen unterscheiden, einerseits zwischen den Herstellern und andererseits, wie es gegeben wird. Ziel aktuell ist es in der Immuntherapieforschung, dass halt die Dosierungen angepasst werden und man möglichst wenig Spritzen bekommt für denselben Effekt, weil natürlich das der abschreckendste Faktor für die meisten Leute ist, vor allem dann auch für die Kinder natürlich. Und in den Studien sieht man, dass die Wirkung am besten ist, wenn man diese Immuntherapie, wenn man die kurz vor dem Start der Saison gibt. In die Saison sollte man dann immer reinkommen. Das heißt, da wird dann immer durch den behandelten Arzt, die Ärztin, das so geplant, dass die Gaben des Medikaments dann so stattfinden in so einem Intervall, dass es kurz vor der Saison fertig ist. Man dosiert dann je nach Präparat über ein paar Spritzen auf und kriegt dann nochmal ein paar Erhaltungsspritzen und kriegt dann im Endeffekt so zwischen vier und sieben Spritzen insgesamt pro Jahr. Und das muss man dann für 3 Jahre durchhalten und damit hat sich das erledigt.
Und in dem Zeitraum kriege ich die Spritzen wöchentlich oder monatlich?
Das Aufdosierungsschema ist meistens so, dass es initial wöchentlich gegeben wird und dann die Erhaltungsdosis monatlich. Das heißt, man hat mit einem Zeitaufwand unter Anführungszeichen von 3 bis 4 Monaten circa zu rechnen, wobei halt initial man einmal wöchentlich zum Arzt gehen muss und dann für die letzten 2,5 Monate, 3 Monate nur mehr monatlich einmal hingehen muss.
Wie ist denn das eigentlich mit den Kosten? Ist das von der Kasse? Wird das von der Kasse übernommen bei einer entsprechenden Diagnose?
Ja, wir haben da überhaupt keine Probleme damit, sofern die Indikation passt, sonst würden wir es ja nicht verschreiben, übernimmt das vollständig die Kasse.
Jetzt haben wir das besprochen. Wie ist es denn? Also jetzt reden wir schon seit ein paar Jahren immer wieder, auch quasi in der regelmäßigen journalistischen Berichterstattung über diese Immuntherapie. Wir kennen die Nasensprays, wir kennen die Augentropfen und so. Gibt es irgendwas am Horizont, wo Sie sagen, das ist neu und das wird sich in den nächsten Jahren, wird es vielleicht die Therapie und Behandlung von Allergien verändern?
Aktuell nicht wirklich, nein. Es gibt Ansätze für so Antikörpertherapien, sage ich mal, wie sie zum Beispiel auch jetzt für eine chronische Sinusitis verwendet werden. Aber das ist wirklich noch in den Kinderschuhen und man darf sich da jetzt in den nächsten Jahren oder wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt noch keine Neuerungen erwarten für die Pollenallergie. Aber es wird dennoch, wie gesagt, an der Immuntherapie stetig weitergeschraubt und es kommen immer noch Publikationen raus, wissenschaftliche Arbeiten, wie eine Immuntherapie weiter verbessert wurde. Also da, wenn man jetzt zum Beispiel, viele Zuhörer könnten vielleicht sagen, na, ich habe die Immuntherapie schon vor 15 Jahren bekommen und die hat nichts gebracht und legt den Hook drauf. Es hat sich schon viel getan in den letzten 10 bis 20 Jahren und das ist auf jeden Fall mal nochmal eine Chance wert, da nochmal neu zu starten, weil sich einfach so viel getan hat.
Genau, das heißt, wenn ich das jetzt für 3 bis 5 Jahre durchziehe, die Immuntherapie, dann habe ich eine Zeit lang ein bisschen eine Ruhe wahrscheinlich oder das wäre das Ziel. Was würden Sie sagen, muss man es auffrischen dann ab einem gewissen Zeitraum?
Also die Erfolgschancen bei der Immuntherapie sind jetzt mit den aktuellen Präparaten so bei 80%, dass man die Beschwerden zumindest deutlich verringert oder im Idealfall ganz wegbekommt. Bei 20% wirkt es halt dann leider nicht. Da gibt es ja noch immer die Möglichkeit, auf ein anderes Präparat zu wechseln und zu schauen, ob das besser hilft. Prinzipiell, wie lange sie dann hält, das ist unterschiedlich. Wenn es gut hilft initial, dann haben viele für über 10 Jahre dann eine deutliche Besserung. Wenn es nach 5 Jahren nachlassen sollte, dann kann man eine einjährige Boosterimpfung geben, um das Ganze nochmal nachzurüsten sozusagen. Das ist dann für 1 Jahr und fertig. Und wenn es wirklich schon 10, 20 Jahre her ist, dann kann man nochmal mit einer neuen beginnen.
Ist das eigentlich auch für Kinder anzudenken oder sind das dann nur Erwachsene, die Immuntherapie?
Auf jeden Fall für Kinder. Eher schon, aktuell bewegt sich es eher in die Richtung, frühzeitig damit zu beginnen und schon deswegen halt bei den Kindern dann frühzeitig damit zu beginnen. Also wir sagen, so ab 5, 6 Jahren, wenn die Beschwerden da sind, kann man ohne Bedenken mit einer Immuntherapie starten, weil das auch protektiv, also schützend gegenüber diesem allergischen Asthma sein kann.
Wenn wir jetzt ein bisschen wegkommen von der Therapie und von den Arten der Behandlung, wenn wir über Pollenallergien sprechen, müssen wir immer auch über den Klimawandel sprechen, weil wir sehen, ich glaube, ich habe im Dezember die erste Geschichte gemacht zur Purpurerle, dass die Saison wieder startet. Also die Saison wird ja immer länger aufgrund des Klimawandels, oder?
Ja, definitiv ja. In dem Fall muss man jetzt nur ein bisschen reinkritschen. Die Purpurerle ist nicht quasi der Sündenbock des Klimawandels, sondern der Städteplanung. Wird nämlich gerne als Alleebaum angepflanzt und blüht halt Mitte Dezember. Es ist halt leider dadurch, dass der Baum gerne angepflanzt wird in Großstädten, kann es dadurch lokal zu Beschwerden Mitte Dezember kommen. Ansonsten ja, definitiv. Wir sehen mittlerweile über 300 Tage im Jahr, an denen allergenrelevante Pollen in der Luft sind. Also wir haben nur mehr weniger als 2 Monate wirklich eine Verschnaufspause. Man reagiert natürlich nicht auf alles, wie schon erwähnt, aber das ist trotzdem ein imposantes Statement, glaube ich. Wir sehen bei den Frühblühern jetzt, dass wir im Schnitt zu vor 20 Jahren 10 bis 20 Tage früher dran sind mit dem Saisonstart. Und wir sehen dann auch im Herbst wiederum, wo ja dann die Kräuter blühen, Beifuß, Ragweed, dass das auch wiederum länger andauert aufgrund der warmen Temperaturen. Ragweed ist ja eine invasive Pflanzenart, die sich langsam in Österreich ausbreitet. Und wir sehen jetzt seit einigen Jahren noch einen invasiven Herbstbeifuß, der nochmal Ende September, Anfang Oktober Beschwerden machen kann. Was wir so vor 5 Jahren noch nicht gesehen haben. Also okay. Da tut sich definitiv mit dem Zahn der Zeit schon noch einiges an der Pollensaison in Österreich.
Und gerade das Ragweed ist ja dadurch, dass er so viele Pollenelemente, Teilchen hat, ja besonders allergenaktiv, glaube ich, heißt es.
Ja, der Ragweed ist besonders allergen, bedeutet, es benötigt deutlich weniger Pollen in der Luft, um Beschwerden zu verursachen, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Birke vergleicht. Mhm. Und dementsprechend können dann so große Ragweed-Felder, wie man sie dann teilweise im Herbst sieht, vor allem im Osten Österreichs, massive Beschwerden verursachen.
Mhm. Um den Podcast abzuschließen, schließen wir mit einer guten Nachricht ab. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, habt ihr gestern bei eurer Pressekonferenz, also am Dienstag bei eurer Pressekonferenz, mitgeteilt, dass die Birkensaison ansteht, aber anscheinend nicht zu stark wird.
So ist es, genau. Die Birke verläuft immer in einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Das heißt, eine Saison ist stark und die nächste ist dann schwach. Wir hatten letztes Jahr eine starke Birkensaison, haben deswegen schon für heuer eine schwache Birkensaison oder durchschnittlich bis schwache Birkensaison vermutet. Und unsere Kollegen von der Biologie schauen sich ja auch regelmäßig so Referenzpflanzen an. Und auch da sehen wir, dass der Behang der Birke auch relativ gering ist. Also wir gehen auch aktuell weiterhin davon aus, dass es eine milde Saison werden dürfte, was die Birke angeht.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da erwarten wir ein stärkeres Jahr als im letzten, also eine stärkere Saison als im letzten Jahr?
Alles über die Birke hinaus ist leider aktuell noch nicht vorhersehbar. Mhm. Und das nächste wären ja dann die Gräser im Sommer. Und da ist es dann ausschlaggebend, wie hoch die Niederschläge jetzt im März und April werden. Daran sehen wir dann, wie gut die Gräser wachsen. Aber das kann man halt jetzt noch aktuell nicht sagen.
Das heißt, der Tipp des Tages ist für alle Pollenallergiker, auf die Website vom Polleninformationsdienst zu schauen und sich die Updates zu holen.
Auf jeden Fall.
Super, dann sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Dr. Berger.
Gerne, Dankeschön.
Und bei euch bedanke ich mich heute fürs Zuhören. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann freuen wir uns über viele, viele, viele Sterne auf dem Podcast-Catcher eurer Wahl. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin bleibt gesund.